Halleluja. Ja, heute ist Karfreitag. Karfreitag ist der Tag, an dem wir feiern, dass Jesus, wie in diesem Kurzfilm, alles rückgängig gemacht hat. Alles, was der Mensch für ein Schlamassel gebracht hat, dass Jesus kam, um das alles wieder rückgängig zu machen, wie wir hier so kurz im Film auch gesehen haben. Karfreitag, was ist Karfreitag? Das Wort Kar, ich habe es gerade vor ein paar Tagen nachschauen müssen, was heißt das eigentlich Kar, weil wir es in unserer Runde besprochen haben. Und Kar kommt vom Lateinischen, das bedeutet Trauer oder Traurigkeit eigentlich. Ja. Und interessant ist natürlich auch, dass in Amerika, obwohl heute kein Feiertag ist für die Amerikaner, ich bin ja auch in Amerika geboren, teilweise aufgewachsen, dennoch wissen Sie von Good Friday. Sie nennen also Karfreitag, nennen Sie Good Friday. Finde ich interessant. Also guter Freitag. Und dieser Tag hat beides in sich. Und ich glaube, es ist auch angebracht, dass wir heute Abend doch diese Zeit auch nehmen, um Jesus zu ehren für das, was er getan hat an diesem Tag. Weil das ist der Tag, an dem es große Trauer gab, als er sein Leben ans Kreuz gegeben hat. Aber dieser Tag endete in großer Freude, denn in 3 Tagen und 3 Nächten wird nämlich Jesus von den Toten auferstehen. Also es ist ein Tag, an dem wir das Kreuz feiern, obwohl es so etwas Grausames und Grässliches in sich hat. Aber dennoch wissen wir, dass es eigentlich für uns geschehen ist. Und darüber möchte ich heute Abend so ein wenig mit uns sprechen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich heute Abend gekommen seid hier an unserem Karfreitag Gottesdienst hier im Zoe Gospel Center. Ich möchte heute Abend kurz ein paar Worte mit euch teilen über die vielen Facetten des Kreuzes. Die vielen Facetten des Kreuzes. Ich habe hier ein Bild für euch. Das Bild ist nicht so wichtig, als vielmehr, dass wir verstehen, was es heißt, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Darauf möchte ich ein wenig auch darauf eingehen. Ich möchte hier beginnen, ja, hier haben wir es doch gefunden. Es war eigentlich schon am richtigen Ort, oder? Genau. Die vielen Facetten des Kreuzes. Ich fand es so ein bisschen schön hier, dieses Bild hier. Deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten, dass ihr es auch sehen könnt. Aber ich möchte eigentlich gleich gehen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 2 und Vers 1. Und ich möchte euch hier etwas lesen, was Paulus hier sagt über die Bedeutung des Kreuzes. Er sagt, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheiten, viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus schreibt an die Korinther Gemeinde und er sagt, als ich zu euch gekommen bin, bin ich gekommen in Furcht und Zittern. Ich bin gekommen und ich habe mich vorgenommen, dass ich nichts anderes wissen würde als Jesus Christus und zwar aus den Gekreuzigten. Nun, die ein bisschen ihre Apostelgeschichte schon gelesen haben, die wissen, was kurz vor dem geschah, bevor Paulus nach Korinth gekommen war, wo er diesen Brief schrieb. Er war nämlich zuvor in Athen. Er ist in Athen angekommen, weil er abhauen musste aus Beröa, weil eine ganze Meute von Juden kamen dahin, um ihn eigentlich fertig zu machen, um ihn wiederum zusammenzuschlagen. Und so haben Timotheus und Silas ihn ans Meer gebracht, ihn in ein Schiff verfracht und gesagt, Paulus, hau ab, wir dürfen da die ganze Leute da ein bisschen beruhigen. Und so kam Paulus dann mit dem Schiff nach Athen. Und Athen hatte so ein bisschen herumgeschaut. Athen war ja natürlich das Zentrum damals im Römischen Reich für all die verschiedenen Götter und Götzen, die es überhaupt gab, von Zeus und von Mars und von all diesen Göttern. Und Paulus schlussendlich, das war das Zentrum auch für die ganzen Philosophen. So ging er auch auf den Marshügel, wo er eingeladen war, nachdem er ein paar Gespräche geführt hatte, auf dem Marktplatz und die Leute dort gehört haben, dass Paulus von einem neuen Gott redet. Sie dachten, ja, neuer Gott, ah, das interessiert uns. Und so wurde er eingeladen auf dem Marshügel, wo nur die Philosophen hinkommen konnten, um dort zu reden und über seinen Gott zu erzählen. Und so kam er dahin und wenn es einer gab, der ein bisschen auch etwas wusste von Philosophie, dann war es Paulus. Er war ein großer Gelehrter. Zu den Füßen von Gamaliel ist er gesessen. Er war also ein Gelehrter unter den Gelehrten, sagte Gott sogar selbst. Und so dachte er wahrscheinlich, ich packe ein bisschen aus von all dem Wissen, von all der Weisheit, welche ich habe, und werde denen das Evangelium ganz schön schmackhaft, schön auf einem silbernen Teller präsentieren. Und so hat er angefangen, kannst du selber lesen, in der Apostelgeschichte Kapitel 17, wie schön er diese Predigt gebracht hat. Ja, dass wir in Gott leben und weben und unser Sein haben und vieles mehr. Schlussendlich endete er dann seine Botschaft damit, dass er redete von Jesus Christus, dass Gott seinen Sohn sandte, der auferstanden ist von den Toten. Und als er das sagte, haben sie ihn gerade ausgelacht. Auferstanden von den Toten, also spinnt eigentlich und so. Und Paulus in Athen, die Geschichte kennen, wissen wir, es entstand keine Gemeinde von Paulus in Athen. Nichts ist in Athen passiert. Und Paulus ist da so ein bisschen zermürbt, aus Athen dann verlässt und er geht nach Korinth. Und er kommt dort an. Und hier lesen wir in dem Brief, was er dann von sich selber sagt, als er dort angekommen ist. Er hat sich überlegt, eigentlich funktioniert das gar nicht so richtig. Ja, wenn man mit einfach schönen Predigten daherkommt, mit großer Philosophie und alle Erklärungen, alles für den Verstand und versucht, Leute zu überzeugen mit dem Kopf. Und so hat er gesagt, mit Furcht und Zittern war ich unter euch, weil er hat gewusst, in Athen hat es überhaupt nicht geklappt. Und so hat er sich vorgenommen. Was hat er hier gesagt? Ich bin gekommen und ich habe mir vorgenommen, Vers 2, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar aus Gekreuzigten. Die Kreuzigung hat Paulus in Athen weggelassen. Er redete sofort von der Auferstehung. Natürlich ist die Auferstehung natürlich genauso wichtig, aber es gibt keine Auferstehung ohne Kreuzigung. Müssen wir verstehen. Und so hat er gesagt, ich darf dem Evangelium nichts wegnehmen, sondern ich muss davon reden, von der Bedeutung des gekreuzigten Herrn Jesus Christus. Kreuzigung, was heißt das? Wir alle erkennen ja das Bild von dem Kreuz und wir alle, ja, manche von uns haben ein Kreuz sogar um den Hals und wir empfinden das als etwas ganz Persönliches, Besonderes und Liebevolles. Aber ich hatte einen jüdischen Freund, der nicht an Jesus glaubte und der besuchte einmal einige gläubige Christen. Und waren katholische Christen. Und als er zu denen nach Hause kam, sie kamen mit ihren kleinen Kindern und sie waren da bei ihnen im Haus. Und die kleine Tochter irgendwie kam ins Zimmer von einer von denen und da an die Wand hing ein Kreuz mit Jesus drauf. Und das Kind fing an zu schreien. Ah, Papi, rum schnell. Schau mal, da haben sie einen gefoltert, der da an diesem Holz hängt hier. Und für uns allen ist das Kreuz von Jesus Christus, oh, berührt uns zutiefst. Aber wir müssen verstehen, was das damals auch hieß, für Jesus und für andere auch, aber auch für Leute aus anderen Religionen. Das wäre wie wenn du zu mir nach Hause kommst und ich führe dich in mein Wohnzimmer, da im Wohnzimmer, da hängt eine holzige Figur an einem Galgen. Du denkst, hallo? Oder du trägst eine Guillotine um den Hals. Das war das größte Folterwerkzeug, das es überhaupt in der Welt jemals gab. Die Kreuzigung war die schlimmste Art, eine Person damals, bevor die CIA wahrscheinlich weiteres entwickelt hat. Aber damals war es die schlimmste Art von Folter, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Fing an bei den Assyren, die Perser haben es übernommen. Aber wir kennen es vor allem von den Römern, die es natürlich auch weiterentwickelt haben. Die Kreuzigung. Es wird auch erzählt, dass einmal die Römer die Kreuzung benutzt haben, als Sklaven sich aufgewiegelt haben in den Kriegen von Karthagen. Und die haben über 6000 Sklaven haben sie da gekreuzigt gleichzeitig und ließen ihre Leiber an diesem Kreuz hängen, an der Appia-Weg, ja, also die Hauptstraße, die nach Rom führte. 6000 gleichzeitig. Die Kreuzigung wurde benutzt damals von den Juden, um abzuschrecken, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie ja immer das tun, was die Römer wollen. Josephus, einer der großen Historiker, der schreibt, dass zum Beispiel die Römer jeden kreuzigten, der in einer rebellischen Provinz lebte. Also du musstest nicht einmal selber beteiligt worden sein an irgendetwas Aufständisches. Nur weil du in der gleichen Provinz warst, hieß es einfach sofort, wir kreuzigen alle. Zu Tausenden wurden Menschen gekreuzigt. Es war die qualvollste Art von zu sterben, den es überhaupt jemals gab. Der Schriftsteller Cicero hatte nämlich sogar geschrieben, ungefähr 50 vor Christus, er hatte solche Angst vor dieser Praxis, dass er nicht einmal darüber nachdenken wollte. Das schrieb er im 1. Jahrhundert. Das Wort Kreuz soll nicht nur von den Menschen der römischen Bürger, sondern auch von ihren Gedanken, ihren Augen, ihren Ohren ferngehalten werden. Das war ein Wort, das niemand hören wollte. Nun, es war verboten, einen römischen Bürger zu kreuzigen. Das war zu qualvoll. Ein römischer Bürger konnte man nicht kreuzigen. Das war der Grund, warum Paulus, als er dann sein Leben für Jesus gab, er wurde nicht gekreuzigt, sondern er durfte enthauptet werden. Bist du nicht froh? Ja, das ist ein schneller Tod. Auf der anderen Seite, Petrus sowie auch sein Bruder Andreas wurden beide gekreuzigt. Andreas ja auf der Seite und Petrus auf dem Kopf. Die wurden beide gekreuzigt. Kreuzigung war das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Nun, man fragt sich, oder ich habe mich auch gefragt, als ich auch vorbereitet habe für diese Zusammenkunft hier, ja, warum musste Jesus gekreuzigt werden? Das ist ja das Schlimmste vom Schlimmsten. Hätte Gott ihn nicht einfach enthaupten können? Hätte Gott ihn nicht auf irgendeine andere, ein bisschen weniger qualvolle Art töten lassen? Es ging ja um sein Blut. Er hätte sein Blut ein bisschen anders. Oder hätte, man hätte einfach seine Adern aufschneiden können und dann ja, langsam einfach verblutet man. Warum eigentlich die Kreuzigung? Warum ist die Kreuzigung von solcher Bedeutung? Weil es keinen qualvolleren Tod gab als die Kreuzigung, welches aufzeigt, wie schlimm unsere Sünden Gott gegenüber waren. Dass Gott persönlich bereit war, das Schlimmste, die schlimmste Folter, den es überhaupt damals überhaupt gab, bereit war zu sterben, um uns aufzuzeigen, wie groß und wie schrecklich unsere Sünde vor Gott sind. Es gibt keinen größeren Schmerz, keine größere Schande, welches unsere Sünde gebracht haben, so wie das Kreuz auch. Im Hebräerbrief, in Kapitel 12 und Vers 2, hier steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Er wusste, was auf sich zukam. Er hat vorher prophezeit, und er konnte es eigentlich bildlich lesen in Psalm 22, wo das bildlich eigentlich dargestellt wird. Und sind wir mal ehrlich, Jesus hat selber auch gesehen, als Menschen gekreuzigt wurden, weil das war eine gängige Praxis, auch zu seiner Zeit, wo er 33,5 Jahre gelebt hat. Er wusste, was es hieß, als er davon redete und sprach, das Menschensohn wird gekreuzigt werden. Das war nicht eine Sache, die man einfach nur auf die leichte Schulter nimmt. Das war das Qualvollste. Und so mögen wir es ein bisschen zu Herzen nehmen, wenn wir an diesem Karfreitag zusammenkommen, uns einfach bewusst zu werden, dass Gott bereit war, uns ein Bild dafür zu geben, wie schlimm es für ihn war, als die Menschheit sich von ihm abgewendet hat. Welchen Schmerz, welche Schande es für die Menschheit war, von dem, wozu wir berufen worden waren. Die Kraft des Kreuzes, Paulus sagt, ich werde nicht weiter einmal nur philosophische Reden bringen, mit dem klugen Kopf versuchen, Leute zu überzeugen. Nein, ich werde es klar und deutlich sagen, was das heißt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Gekreuzigt. Nun, wir sind stolz jetzt davon. Wir tragen dieses Kreuz um den Hals. Für uns ja, entlässt es ein besonderes Gefühl heraus. Aber wir müssen verstehen, dass damals das Kreuz, das war ja ein Hinrichtungswerkzeug. Aber die Christen haben sehr früh dann entdeckt und gesehen, dass genau das Kreuz dazu geführt hat, dass es zur Auferstehung kam. Genauso wie das Kreuz das Allerschlimmste ist, was es überhaupt jemals geben konnte für einen Menschen, um diese Welt im Tod zu verlassen. Genauso mächtig und gewaltig ist es, die Auferstehung, die Jesus erlebt hat, 3 Tage und 3 Nächte später. Halleluja. Kannst du mal Halleluja sagen? Paulus sagt im 1. Korinther 1 und Vers 17, wenn er da weiter erzählt, er sagt, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit. Das hätte er tun können, aber das hat er versucht in Athen und hat nichts gebracht. zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Eine Gotteskraft. Paulus hat an anderer Seite gesagt, ich will niemand anders sehen, als einfach nur Christus als den Gekreuzigten. Was heißt das? Wenn wir Jesus als Gekreuzigten sehen, dann sollten wir uns sehen. Weil er ging nicht ans Kreuz für sich selber. Viele sind gekreuzigt worden. Aber hier haben wir Jesus Christus, der Sohn des allmächtigen Gottes, der Sohn Gottes, der geboren wurde in Bethlehem von einer Jungfrau namens Maria. Der lebte 33,5 Jahre. Und wisst ihr was? Die Menschen um ihn herum, die meisten von denen, haben nicht erkannt, was für ein Diamant sie unter sich haben. Deswegen rede ich von den vielen Facetten des Kreuzes. Wir wollen hier ein bisschen anschauen, dass das Kreuz mehrere Facetten hat. So wie auch ein Brillant. Nun, ein Diamant, du könntest einen Diamant in deiner Hand haben, du würdest es wahrscheinlich nicht unterscheiden können von einem Stück Quarz, Milchquarz. Du würdest einfach so sehen. Aber ein Diamant ist das härteste Material, das es überhaupt in der Welt gibt. Aber ungeschliffen, ungeschliffen sieht es einfach aus wie etwas völlig Normales. Und genauso kam Jesus in diese Welt. Sogar seine eigenen Brüder und Geschwistern haben ihn verspottet. Auch das Volk selber haben nicht erkannt, wer er war. Also sogar 5000 gespeist haben und sie nur an ihren eigenen Bauch gedacht hatten in dem Moment und nicht, wer Jesus war. Dann sagten, ja, lass uns ihn einfach mit Gewalt zum König machen, dann kann er für uns ständig gratis Brot herstellen. Bäckerei, Jesus aus Nazareth. Die Dörfer, wo Jesus die meisten Wundertaten vollbracht hat, Chorazin und Kapernaum und Bethsaida, haben nicht Buße getan, haben sich nicht weiter gefragt, wer ist dieser Jesus? Und selbst das jüdische Volk in Jerusalem, als er dann kam am Palmsonntag, hier vor ein paar wenigen Tagen gefeiert von uns und gepriesen als, ja, König von Israel. Wenige Tage später rufen sie, kreuzige ihn. Welche Tragödie. Ein Diamant, der roh kam, der in menschlicher Gestalt da war. Und die meisten haben es gar nicht gesehen. Aber als Gott ihn ans Kreuz heftete, Halleluja, genau am Kreuz dort fing er an, alle Facetten der Erlösung von Jesus Christus zu präsentieren. Alle Facetten, so wie ein Diamant, wie du einen Diamant in der Hand hältst, der geschliffen worden ist, und dann wirst du einen Brillanten. Viele Leute fragen sich, was ist der Unterschied zwischen Diamant und Brillant? Diamant ist einfach der Stein. Ein Diamant ist erst dann ein Brillant, wenn es geschliffen worden ist. Mit 58 verschiedenen Facetten. Das heißt, dass am allermeisten, egal von welcher Seite Licht drauf strahlt, strahlt Licht heraus und Farben heraus. Wow, egal wie du es anschaust, egal von welcher Seite, von oben, von unten, egal woher du es anschaust, strahlt es von der Herrlichkeit. Und genauso auch Jesus Christus, was er für uns am Kreuz vollbracht hat, strahlt es dann auch aus, 3 Tage, 3 Nächte später, als er von den Toten auferstanden ist. Alles, was er gekauft hat für dich und für mich. Oh, Halleluja. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Wir schauen mal das Kreuz an von vor ein paar Seiten. Die meisten schauen nur das Kreuz an und eigentlich diesen Gedanken habe ich von Jesse Duplantis ein bisschen abgeschrieben. Das hat er kurz erwähnt, als wir in Largs waren. Aber schon gut, ja. Das Wort ist das Wort. Man kann das immer wiederholen. Aber die meisten schauen das Kreuz nur von vorne an. Was siehst du von vorne? Das ist natürlich, du siehst Jesus Christus, du siehst sein Gesicht, du siehst seine Nägelmale. Du siehst auch die Nägelmale in den Füßen und in den Händen. Die Hände, die eigentlich dafür gedacht sind, um andere Menschen zu umarmen, andere Menschen Geborgenheit zu geben, konnte er nicht mehr tun. Die Füße, die eigentlich dazu da sind, um auf andere Menschen zuzugehen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, war auch nun genagelt an das Holz und konnte es nicht machen. Er war gebunden in seiner Art, genauso wie auch wir geistlich gebunden waren seit dem Tag des Sündenfalls im Garten Eden von Adam und Eva. Ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott, ausgeschlossen, um umgeben zu sein von der Liebe Gottes, von seiner Umarmung. Wie auch Gott zurückbleiben musste im Allerheiligsten und niemand konnte hindurchkommen, selbst dann, als Moses auf dem Berg Gottes war. und die Herrlichkeit Gottes sehen wollte, er sagte zu ihm, weißt du, niemand kann meine Herrlichkeit sehen und weiterhin am Leben bleiben. Das geht nicht mehr. Sobald man mich sehen würde, würdest du sofort sterben. Und so hatte Mose versteckt in der Kluft und ging an ihm vorbei, hat dann kurzerhand nur seine Hand weggenommen. So konnte Moses kurz auf seinen Rücken schauen. Auch ein schöner Rücken kann entzücken, daher hat man vielleicht das Wort, weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir kennen die Story, als Moses vom Berg herunterkam. Sein Gesicht leuchtete wie eine Lampe. Die Leute konnten gar nicht mehr schauen, wegen der Herrlichkeit. Das war das, was Jesus auf sich nahm, als er ans Kreuz ging für dich und für mich. Und am Kreuz hatte diese bekannten Worte gesprochen, als er dort hing in Lukas 23, 34. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, wie du sagst, aber manchmal, wir meinen immer, wir wissen schon. Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, oder, und ich irgendwo hinfahren muss, und sie mir sagen, da musst du links abbiegen, da musst du rechts sagen, ich weiß schon, wo ich muss hin. Dann fahre ich in eine Sackgasse. Dann sagt sie, er hat das gesagt. Ja. Manchmal meinen wir wissen, was wir tun, aber oftmals, wir wissen es nicht. Die Menschen, die dazu geführt haben, dass Christus Jesus ans Kreuz genagelt wurde, sie wussten nicht wirklich, was sie taten. Sie meinten, die Pharisäer, die religiösen Führer, haben ihn aus Eifersucht und Machterhalt ans Kreuz geheftet, wollten ihn aus dem Weg haben, damit sie weiterhin über das Volk herrschen und dienen konnten. Pilatus selber wollte eigentlich Jesus freigeben, aber sie haben ihn in die Ecke gezwängt und wegen seiner eigenen Machterhalt, als sie sagten, ja, wenn du ihn freilässt, dann bist du kein Freund, kein Untergebener des Kaisers, weil Jesus hat doch selber gesagt, er sei König. Zwar nicht von dieser Welt, von einer anderen. Pilatus hat es nicht gestört, aber sie haben ihn bloßgestellt vor allen. Und Pilatus war bereit, obwohl er gewarnt worden war durch einen Traum, welches seine Frau hatte in der Nacht zuvor, nichts zu tun zu haben mit diesem Mann. Und dennoch hat Pilatus dann gesagt, kreuzige ihn. Auch Judas selbst, ein Jünger des Herrn selber, hat Jesus verraten. Für 30 Silberlinge. Und selber auch dafür, um seinen eigenen Machterhalt, damit Jesus endlich das zukünftige Reich Gottes bringen würde und gegen die römische Macht ankämpfen würde, was Jesus nicht getan hat. Die Bibel sagt uns im Hebräer 9 und Vers 27, und so gewiss ist es den Menschen bestimmt, ist einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Jesus ging ans Kreuz für dich und für mich. Und wir schauen das Kreuz an und da müssen wir sehen, welche große Liebe Gott hatte, dass er bereit war, ein Bild dafür zu geben, wie schlimm und wie schwer und wie hässlich und schandvoll Sünde gegenüber Gott gewesen ist im Garten Eden. Wir denken, ja, die haben doch nur ein bisschen von einer Frucht. Also Gott, bitte, mach doch nicht das riesige Ding draus. Wir verstehen nicht die Bedeutung der Größe Gottes Liebe und sein Wohlwollen mit uns, aber er konnte gar nicht mehr mit uns in Gemeinschaft stehen. Wir würden selber uns auflösen. Wir können nicht in der Gegenwart Gottes stehen. Und dafür hat er uns doch geschaffen, um die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Oh Herr, welch große Liebe. Welch große Liebe hat er für uns. Uns ist gegeben, einmal zu sterben. Wir können uns vornehmen, als ob wir wissen, was wir machen. Viele Menschen, die schauen auf das Kreuz jetzt an diesem Osterwochenende und haben keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Welch große Liebe, dass das eigentlich ausstrahlt. Und welche große Veränderung, welch großen Austausch, dass das stattfinden kann, wenn jemand sagt, Jesus, dein Sterben am Kreuz nehme ich für mich in Anspruch. Aber das Kreuz hat viele Facetten. Jesus kam, um uns zu befreien von den Sünden, damit Gott uns wieder umarmen kann. Er kam, um wieder mit uns Gemeinschaft zu haben, damit wir wieder auf ihn zugehen können. Er kam, um uns mit ihm wieder zu verbinden. Aber wir müssen auch mal eine andere Facette anschauen, weil das Licht strahlt auch auf andere Seite. Wenn du nämlich hinter das Kreuz gehst, was siehst du hinter dem Kreuz? Hinter dem Kreuz wirst du sehen, wie der Rücken von Jesus total ausgepeitscht worden ist. Sein Fleisch nur noch so hängt an ihm. Von der Rückseite des Kreuzes sehen wir was anderes, als was wir auf der Vorderseite sehen. Etwas Zusätzliches. Jesaja 53 gibt uns das Bild aus dem Alten Testament und Vers 3. Es heißt, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir dachten, dass er hat das verdient. Alle haben gesagt, der ist doch verflucht von Gott. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Oder andere Übersetzung, oder Petrus sagt es eigentlich im Neuen Testament folgendermaßen, im 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Seine Striemen, seine Wunden, die er getragen hat, als sie ausgepeitscht, also ausgepeitscht wurde. Mein Lieber, die eine andere Facette vom Kreuz ist auch dieses, wenn du von hinten ans Kreuz rangehst, dann siehst du seinen zerschlagenen Rücken, seine Wunden am Rücken, die dir sagen, Jesus kam, um auch dich zu heilen von deinen Krankheiten, von deinen Gebrechen und von deinen Schmerzen. Hat nicht Jesus selbst gesagt, als er unterwegs war in Galiläa, sagte, was ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Sündenvergebung und Krankenheil, und das gehören zusammen, eins in eins, weil auch Krankheit in dieser Welt kam durch den Sündenfall des Menschen. Mein Lieber, nimm nicht nur einen Teil von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, sondern lass der Brillanz von dem Kreuz Jesu Christi auch Heilung scheinen für dich, in dein Herz hinein, in dem Bewusstsein deines Glaubens. Herr Jesus, ich danke dir. Krankheit kommt nicht von dir, kommt nicht von Gott. Und setzen wir alles daran, obwohl wir nicht alle Antworten haben, wie auch die Jünger. Warum ist dieser Mann blind geboren worden? Hat er gesündigt, hat seine Eltern gesündigt? Und Jesus ging gar nicht auf die Fragen ein, weil Krankheit in die Welt kam durch den Sündenfall. Und nicht immer hat es zu tun mit etwas, das man persönlich vollbracht hat. Einfach weil in dieser Welt Sünde herrscht. Und so sagte Jesus zu denen, weder er noch seine Eltern, aber damit das Werk Gottes vollbracht werden kann, muss sich wirken, solange es Tag ist. Es ist Tag, Halleluja. Es ist Tag, alles zu empfangen, was Jesus für dich hat. Aber nicht nur von der Seite wollen wir, nicht nur von hinten wollen wir anschauen, sondern schauen wir auch mal von unten her. Kommen wir ans Kreuz und schauen wir mal an diesen Brillant von unten. Was sehen wir unten? Wir sehen seine Blöße. Wir sehen, dass ihm alles weggenommen wurde, als jemand gekreuzigt wurde. Wurde er völlig entblößt. Ihm wurde alle Kleider abgezogen. Ich weiß, die meisten Kreuze, die wir sehen, wenn Jesus drauf hängt, das sind ja die Katholiken haben immer noch Jesus am Kreuz und die Reformierten haben ihn schon runtergenommen. Aber jedenfalls dasselbe Kreuz. Und meistens zeigen wir an Jesus am Kreuz, der noch etwas da hatte. Ja, einfach um das ein bisschen zu verdecken, weil sonst wäre es ja ab 18 Jahren immer ein Kreuz anzuschauen. Aber wer gekreuzigt worden ist, der war total Blut, der war total in Schande vor allen Menschen gestellt. Stell dir mal vor, wie Jesus da hängt. Vor ihm seine Mutter, die Maria Magdalena, Johannes, einer seiner Jünger, all diejenigen Menschen, wo er da einfach hängt, total zerschlagen, nackt vor ihnen. Und wenn wir von unten ans Kreuz rangehen, was sehen wir? Wir sehen, dass er nichts mehr hat. Wir sehen die Soldaten, die aber auch da sind. Und was tun sie in Johannes 19, Vers 23? Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nehmen sie seine Kleider und machten 4 Teile. Für jeden Kriegsknecht einen Teil. Und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sagten sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt, aber mein Gewand das losgeworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Was sehen wir? Wir sehen Jesus, der alles verloren hat, der total arm gemacht wurde. Aber er war nicht arm. Er war kein Armseliger. Wenn wir hier sehen, er hatte ein Gewand, das so wertvoll war, dass die Soldaten sagen, das dürfen wir nicht trennen. Denn jeder Priester, auch vom Alten Testament her, musste ein Gewand haben, das gewoben wurde in einem Stück, nicht mit einzelnen Teilen zusammengestückt werden. Jesus trug einen solchen. Jesus war nicht arm. Gott ist nicht für Armut. Gott liebt die Armen, natürlich. Armut ist Armut und Reichtum sind kein Signal für Geistlichkeit oder Ungeistlichkeit. Das hat nichts mit dem zu tun. Aber wir müssen verstehen, als Jesus ans Kreuz kam, hat er die Situation auch geändert, was uns angeht, dass Gott unser Versorger ist. Dass Gott da ist, damit es uns wohl geht. Nicht um unser eigenen Willen, sondern damit wir auch anderen dienen können und helfen können. Seid noch alle da? 2. Korinther, Paulus greift es auf, indem dass er sagt hier in Kapitel 8 und Vers 9. Und hier das 8. Kapitel hat überhaupt zu tun mit einer finanziellen Gabe. Kapitel 8 und Kapitel 9. Paulus spricht hier nur über eine Opfergabe, die er sammeln will, ja, für die Gläubigen. Und hier sagt er, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich weiß, Leute sagen, ja, das ist geistlich gemeint. Hallo, wer sagt denn sowas? Was heißt reich werden? Das heißt nicht, dass jeder ein Millionär werden muss, um das geht es nicht. Aber dass du mehr als genug hast. Gott ist ein Gott des Überflusses. Gott will durch dich seinen Segen anderen weitergeben. Hat nicht Gott dem Abraham gesagt, ich werde dich segnen und alle Völker der Welt sollen durch dich gesegnet werden? Was heißt, wenn du gesegnet bist? Das heißt, dass du mehr als genug hast. Wenn wir ans Kreuz gehen, dann ist es so wichtig, dass wir nicht nur die Facette von vorne sehen, sondern die Facette des Kreuzes von Heilung von hinten sehen. Dass wir die Facette des Kreuzes von unten sehen und sehen, wie Jesus alles losgelassen hat, alles entleert hatte, alles aufgegeben hatte, arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Ich weiß, manche Leute haben Probleme damit. Aber wenn man versteht, wie, was Jesus auch hier sagt in Markus Kapitel 10, Markus 10, Vers 29, ich weiß nicht, was du damit machen möchtest. Es heißt, Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. In anderen Worten, wenn du Gott an erste Stelle setzt, ja, dann sagt er hier, der nicht hundertfältig, sag mal hundertfältig. Und die andere, sag ihn hundertfältig. Okay. Der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit. Hallo? Hat gemeint, das gilt erst, wenn wir im Himmel ankommen. Dann komme ich dort oben. Ja, komme ich dann das Grätel über. Dann komme ich dort oben, hier komme ich dann irgendwie ein schönes Häusli über. Aber hier sagte der, auch jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen, das mögen wir nicht gern lassen, und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Oh, wenn wir ans Kreuz herangehen, dann entdecken wir, dass Jesus alles aufgehoben hat, was Adam und Eva verloren haben im Garten Eden. Das macht doch Sinn. Es ist nicht nur die Sünde, welches in den Menschen kam und die Welt anfing zu zerstören. Es war auch Krankheit, es war auch Armut, es war auch Not, all diese Dinge. Und wenn wir das Kreuz vielleicht auch noch diese Facette anschauen, von oben, wenn wir von oben herabschauen auf das Kreuz, was sehen wir dann? Wir sehen die Dornenkrone. auf dem Haupt von Jesus sitzen. Wir alle wissen, als man ihn gefangen genommen hat und man ihn ausgelacht hat und gehäckelt hat, dann hat man eine Dornenkrone gemacht und auf sein Haupt gedrückt. Das Blut anfing zu fließen von da. Dann hat man sogar Ruten genommen und ihn auf den Kopf geschlagen, damit dieser, weil es ist ein bisschen schwierig, so ein Dornenkrone. Ich habe ja eins hier. Bei wem kann ich das mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert? Irgendjemand, der mal hin? Okay, lassen wir es auf. Ja. Und dann haben sie draufgeschlagen. Was zeigt die Dornenkrone? Welche Facette? Wovon hat Jesus uns da erlöst? Er hat uns erlöst von der Sklaverei in dieser Welt. Er hat uns zur Herrschaft wiedergebracht. Was war das, was Gott in Adam und Eva sagte? Ihr sollt herrschen. Ihr sollt dienen. Ihr sollt im Garten Eden bebauen. Sie sollten mit diesem Flecken anfangen, welches Gott ihnen brachte im Paradies. Und von da weg sollte es wachsen und zunehmen. Und der Mensch verlor seine Herrschaft. Und als Jesus in der Wüste versucht wurde vom Teufel und er alles bereits schon versucht hatte und Jesus hat nicht nachgegeben, da hat er ihm alles präsentiert auf dem silbernen Tablett und sagte, Jesus, alle diese Reiche sind mir gegeben worden. Ich gebe sie dir, wenn du nur niederkniest und mich anbetest. Hat ihm vielleicht auch gesagt, du musst nur einmal, musst nicht die ganze, mach's nur eines. Nur eines, nur ganz kurz, nur kurze Knie, oder? Kurze Knie, dann ist schon erledigt. Du bist doch deswegen gekommen, um diese Welt, die Herrschaft wieder zu übernehmen. Ja, wenn der Satan sagt, ihm ist es übergeben worden. Jesus hätte gewusst, wenn das keine Versuchung wäre, wenn es nicht gehabt hätte. Wie hat es gekriegt von Adam und Eva? Und Jesus am Kreuz mit der Dornenkrone, die er trug für uns, zeigte auf, dass nicht mehr Dornen herrschen sollen. War nicht das der Fluch, welches über den Menschen kam, dass wenn er sät und wenn er erntet, da werden nur Dornen und werden Unkraut und all das kommen. Nicht er wird herrschen in dieser Welt, sondern die Welt wird über ihn herrschen. Jesus kam, um das rückgängig zu machen, umzupolen. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen hier, wir hatten schon seit längerer Zeit, haben wir uns gefragt, warum kühlt denn diese Anlage nicht mehr? Er bläst, aber kühlt nicht richtig. Und dann musste ich da den Techniker kommen lassen, hat es angeschaut. Und die es wissen, im letzten Herbst hatten wir ja eine ganze elektrisch, das im ganzen Haus neu gemacht worden ist. Und scheinbar hat der Elektriker ja die Phasen vertauscht. Und anstatt, dass es geblasen hat nach außen, hat es geblasen nach innen. Natürlich kühlt es überhaupt nicht. Es war völlig falsch umgepolt. Phasen vertauscht. Und genau das hat Adam und Eva gemacht im Garten Eden. Sie haben die Phasen vertauscht. Jesus kam zurück. Halleluja. Und am Kreuz hat die Phasen wieder richtig gemacht. Halleluja. Alles hat er richtig wieder gesetzt für dich und für mich. So dass im Römer 5 und Vers 17 steht Folgendes. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, das ist Adam gemeint, wie viel mehr, sag mal, wie viel mehr? Das heißt nicht nur, ein bisschen mehr. Nein. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Oh, Halleluja. Was sagt er hier? Du sollst im Leben herrschen, nicht das Leben über dich herrschen. Du sagst, ja, nein, das habe ich nicht sie und so. Das ist unser Problem. Dass wir es nicht verstanden haben, nicht gegründet haben in uns, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Haben wir nicht vorhin gelesen, in diesem Leben, in diesem Zeitrahmen? Lukas Kapitel 10, schau mal dort. Lukas Kapitel 10, zur Zeit, als Jesus, bevor Jesus gekreuzigt wurde, er hat 70 Jünger. Nicht jetzt die 12 Apostel, wir sagen immer ja, die Apostel, die waren ja besondere Begabung und so weiter. Er hatte 70 Jünger. Wir wissen nicht einmal ihren Namen. Sie waren Jünger, so wie du eine Jüngerin oder ein Jünger bist. Nachfolger von Jesus, hoffentlich. Ja? Dass du Gott an erste Stelle setzt. Trachte nach dem Reich Gottes. Und es wird dir alle diese anderen Dinge zuteil werden. Wann werden sie dir zuteil werden? Nicht, wenn du nach deinem Leben trachtest. Nicht, wenn du dich an erste Stelle setzt. Sondern das heißt, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest. Weil dann wirst du all diese anderen Dinge, die dir zuteil werden, was du benötigst für dein Leben, noch darüber hinaus, um ein Segen für andere zu sein, wirst du auch richtig einsetzen. Und nicht wie Dagobert Duck baden gehen in deiner Badewanne mit deinen Goldfrenerlis. Amen. Hier sagte, die 70 kehrten zurück mit Freuden und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Wir haben Herrschaft sogar über die Dämonen. Ja, über was denn sonst? Wenn sie sagen, auch. Ja, was kannst du ja lesen? Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben. Geht hin, heilt die Kranken, reinigt Aussätzige, predigt das Evangelium. Tut all das, was ich tue. Und als sie hingingen, waren sie erstaunt, dass auch die Dämonen, dass sie Herrschaft hatten. Wir haben die Herrschaft, wenn wir lernen, was Jesus für uns getan hat, was das ganze Neue Testament, was Paulus in all seinen Schriften versucht, uns mitzuteilen, ist, dass wir entdecken, Jesus aus den Gekreuzigten, wie viel Gott bereit war zu bezahlen für uns, um uns klarzumachen, welche Herrlichkeit und welche Kraft er uns dadurch gibt. Jesus hat alles aufgegeben, alles verloren, alles erlitten, um uns alles zu schenken und alles zu geben, was man sich überhaupt vorstellen kann. Oh, Halleluja. Aber die Frage stellt sich, wie auch die zwei Räuber, die jeweils links und rechts an Jesus Seite waren. Ihr kennt ja die Story, habt wahrscheinlich die Filme gesehen. Zwei Räuber gleichzeitig mit Jesus gekreuzigt. Normale Leute vorbeigingen, dachten, das ist alles der gleiche Leute. Stell dir mal vor, die Soldaten, die da um das Gewand von Jesus da jetzt losgeworfen haben. Haben die gar nicht verstanden, wen sie vor sich haben? Das ist doch gar nicht möglich. Kannst doch nicht vor Jesus stehen, ohne dass du... Doch, kannst du. Gott war immer gut darin, sich zu verstecken in der Geschichte der Zeit. Ein Rohdiamant, den du nicht erkennen würdest, außer du machst dein Herz auf und du lässt dich führen von deinem eigenen Herzen und Hingabe. Und selbst dann, als zwei Räuber, je links und rechts von Jesus am Kreuz, mit ihm hängen. Einer sagt zu ihm, Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, ja, dann befreie dich und befreie uns auch. Und der andere sagt, heb doch's Maul endlich. Weißt du nicht, dass wir hier sind für unsere Taten? Wir haben es ja verdient, aber dieser Mann hat es nicht verdient. Er hat wahrscheinlich von Jesus gehört, hat ihn gekannt, hat die Geschichte verstanden. Und hat zu Jesus gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Oh, Halleluja, im letzten Moment. Mein Lieber, du weißt nicht, wann dein letzter Moment ist. Warte nicht darauf. Weil es kann manchmal zu spät kommen. Welche sind wir von diesen Zweien? Sind wir diejenigen, die selbstgerecht sind und sagen, ja, ich sollte gar nicht hier sein? Ich habe alles Recht, so zu leben, wie ich leben will. Ja, das hast du. Und du hast das Recht, so zu sterben, wie du sterben willst. Aber danach ist das gerecht. Gnade wird uns geboten auf der linken Seite oder auf der rechten Seite und Gericht auf der anderen Seite. Ja, man hat das Recht, für seine eigene Schuld vor Gott zu bezahlen. Man wird vor ihm stehen, ob man an ihn glaubt oder auch nicht. Und du kannst entweder dort stehen mit deiner eigenen Gerechtigkeit oder du kannst dort stehen mit der Gerechtigkeit, welches Jesus dir schenkt, aufgrund dessen, was er am Kreuz für dich getan hat. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, dort steht nämlich dem, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Geschenkt. Was für eine Kraft ist im Kreuz, was wir feiern, das sich aufzeigt. Die Bewahrheitung, dass Jesus nicht einer unter vielen Unschuldigen war, der am Kreuz gestorben ist, ist die Tatsache, dass 3 Tage und 3 Nächte später er von den Toten auferstanden ist, um nie mehr wieder zu sterben und damit den Beweis erbringt, dass er den Tod besiegt hat. Nicht nur für sich selber, sondern auch für jeden Einzelnen von uns. Weil jeder Mensch muss für seine eigenen Sünden sterben. Jesus, der jedoch keine Sünde hatte Und weil er der Sohn Gottes in Person war, er konnte für die Sünden der ganzen Welt sterben und uns ewiges Leben schenken, der es haben will. Lass uns aufstehen, miteinander. Johannes 11, Vers 25 sagt uns, Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? An ihn zu glauben, heißt mehr als nur von ihm zu wissen, als eine historische Figur der Geschichte. An ihn zu glauben, heißt mehr als am Sonntag im Gottesdienst zu gehen. Heißt mehr als einfach nur ein Gebet zu sprechen, dann, wenn du gerade in Not stehst. An ihn zu glauben, heißt ihn an erste Stelle zu setzen, genau wie er dich an erste Stelle gesetzt hat, als er ans Kreuz ging. Lass uns vor Augen führen, den großen Preis es ihm gekostet hat, ans Kreuz zu gehen, die qualvollste Art zu sterben, die schandvollste Art, diese Welt zu verlassen. Und das tat er für dich und für mich. Lieber Herr Jesus, wir danken dir. An diesem Karfreitag, Herr, ehren wir dich mit unserem Dasein, Herr, mit unseren Gedanken, Herr, mit unserer Dankbarkeit, Herr, für alle Facetten des Kreuzes, welches du auf dich genommen hast, Herr. Vergebung uns zu schenken, Heilung uns zu geben, Wohlstand, Herr, uns zu versorgen, Herr, aber auch neue Herrschaft zu geben in dieser Welt, dass wir nicht umhergeworfen werden von jeder Umstand und Situation, Herr, sondern du einen Plan und eine Absicht für jeden Einzelnen von uns hast, Herr. Herr, wir wollen uns entscheiden zu glauben, Herr, nicht mit dem Kopf, nicht mit philosophischem Denken und Überzeugung, sondern durch das Kreuz Jesu Christi, das die Kraft Gottes ist für uns. Lass uns unsere Häupter neigen, unsere Augen einen Moment schließen hier. An diesem Karfreitag möchte ich dir einfach die Frage stellen, so wie Jesus es selber gestellt hat. Glaubst du das? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Am dritten Tag von den Toten auferstanden. Bist du bereit, ihn zu bekennen als dein persönlicher Herr deines Lebens? Auf dem Thron deines Lebens zu setzen? Am Steuerrad deines Lebens zu setzen? Das ist der Moment, das zu tun. Denn er gab alles. Und er verlangt nicht weniger von uns. Nicht weniger verlangt er von uns, als dass wir bereit sind, auch unser alles ihm zu geben. Halleluja, Jesus. Halleluja. Vielleicht bist du auch hier und du bist dir nicht sicher, dass wenn du in diesem Moment sterben würdest, würdest du in den Himmel kommen. Oder du hast dich schon mal für Jesus entschieden, aber du bist irgendwie aus der Bahn geworfen worden, irgendwie erkaltet worden deinem Herzen ihm gegenüber. Du sagst in deinem Herzen, ich möchte wieder ganze Sache machen mit ihm. Das ist der Tag, der Moment, hier an diesem heutigen Karfreitag. Kein besserer Moment, eine Umpolung zu machen, einen Phasenwechsel zu machen, Halleluja, in deinem eigenen Leben. So lade ich dich ein, hier, auch diejenigen im Livestream, mit aller Ernsthaftigkeit, Echtheit, so wie du es auch möchtest, einfach dieses Gebet, diese Worte zu sprechen, und die Tür deines Herzens mit deinen Worten zu öffnen. Und du sagst, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, um mir ein neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Setz dich auf den Thron meines Herzens. Führe und leite mich. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Und alles, was du weiterhin tun wirst. Ich bekenne dich als mein Herr. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft, damit auch ich ein Zeuge sein kann von dem Gekreuzigten und von dem Auferstandenen und von der Kraft des Evangeliums. In Jesu Namen danke ich dir, Herr. Halleluja, Amen. Amen, Amen. Halleluja. Nimm einmal einen kurzen Moment. Halte deine Augen noch geschlossen. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade brauchst, welche Facette des Kreuzes für dich wichtig ist im Moment. Vielleicht ist es Vergebung für Dinge, die du getan hast. Vielleicht ist es Heilung, wenn du von der Rückseite ans Kreuz rangehst. Vielleicht ist es Versorgung, eine neue Arbeitsstelle, Finanzen, Rechnungen, die zu bezahlen sind. Wenn du an den Fuß des Kreuzes gehst, wirst du sehen, wie Jesus alles aufgegeben hat, damit du beschenkt werden kannst. Oder vielleicht ist es einfach, die Herrschaft wieder zu haben über dein eigenes Leben. Nicht mehr umhergeworfen zu werden von den Gefühlen, von deinen Umständen, von anderen Menschen und Nachbarn. Und alle diese Dinge, die auf dich einprasseln und dich zwingen wollen, Entscheidungen zu treffen, die du überhaupt nicht in der Richtung machen willst. Vielleicht ist es, dass du das Kreuz von oben sehen musst. Dass Jesus dir wieder die Krone Gottes aufgesetzt hat. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Herr Jesus, lass jetzt gerade in diesem Moment, Herr, jeden Einzelnen, Herr, das Licht Gottes scheinen lassen, Herr, durch die Seite des Kreuzes, welches sie benötigen, Herr. Lass die Brillanz, Herr, des Kreuzes Jesu Christi und seine Auferstehung dadurch, Herr. Oh, jedem erleuchten, Herr. Jeden erleuchten, Jesus. Geben dir Lob und Dank dafür, Herr. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Father. We praise you, we praise you, we praise you. Wie können wir dir Danke sagen, Herr? Für all das, was du vollbracht hast, Herr. Thank you, Jesus, forever. Forever and ever and ever. Hallelujah. 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 Ich spüre, dass gerade Schmerzen im Ellbogen gerade verschwinden jetzt gerade. Schmerzen im Ellbogen, in den Knien. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Auch Seitenschmerzen sehe ich, dass das gerade jetzt geheilt wird und dass es sich auflöst. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Auch jemand, es kann jemand hier sein, der auch im Livestream weiß es nicht. Schmerzen hinter dem Auge. Irgendwie hinter dem Auge gibt es eine Art Druck. Halleluja. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus, thank you. Thank you. Versorgung. Versorgung kommt. Versorgung kommt. Halleluja. Oh, es ist eine Welle der Versorgung, welches kommt. In diesem Jahr zu dir. Thank you, Jesus. Halleluja. Überfluss. Überfluss. Halleluja. Oh, Jesus, thank you. Es regnet, halleluja, und der Regen bringt den Strom dazu, dass er überfließt und die ganzen Felder durchnässt, dort, wo es Mangel gehabt hat. Halleluja, neue Beförderungen von Zeiten, von denen du keine Ahnung gehabt hast. Halleluja, thank you, Jesus. Oh, du hast dich geärgert über den Boni, welches da der UBS-Chef da gekriegt hat. Tu Buße, sagt der Herr, denn der Herr will dich segnen. Der Herr will dich segnen. Halleluja. So empfange du, was Gott für dich hat. Auch Überfluss in deinem Leben. denn auch du wirst Beförderung erleben. Halleluja. Thank you, Jesus. Mitarbeiter werden kommen, die du benötigst für dein Geschäft. Halleluja. Mitarbeiter rufen wir hervor, die gut sind, die hingegeben sind, die treu sind, die aufrichtig sind. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Halleluja. Halleluja. Irgendjemand wird in Kürze auch eine Erbschaft erleben, von dem du gar nicht erwartet hast. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Glory, 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 glory. Oh, hallelujah. Amen, 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 amen. Amen, Jesus. Glory, glory, glory. Halleluja. Der Herr nimmt von dir jede Schande, denn er weiß, was es heißt, völlig ausgezogen. Völlig ausgezogen vor anderen zu sein, ausgelacht zu werden. Der Herr hat diese Schande auf sich genommen, um dich freizusetzen davon. Dass du gelöst bist. Gelöst bist von dieser Schandtat, welches an dir begangen worden ist. Vor etlichen Jahren. Es soll dich nicht länger plagen. In Jesus' Name. In Jesus' Name. Glory to God. Hallelujah. Amen. Oh, ich habe so eine, selber einmal eine neue Dankbarkeit. Eine tiefere Dankbarkeit für das Kreuz Jesu Christi. Ich hoffe, ich konnte es ein wenig rüberbringen heute Abend. Die Liebe Gottes, die dadurch uns zuteil geworden ist. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Glory to God. Amen. Well, hallelujah. Vielleicht wirst du in diesen Tagen Zusammenkunft haben mit Familie, Austausch haben. Vielleicht kannst du etwas von dem nehmen und versuchen rüberzubringen, aufzuzeigen, die Güte Gottes, welches da ist. Wie kann jemand da Nein sagen? Indem sie völlig verblendet sind, am Fuß des Kreuzes sind und nur würfeln und spielen und sich nicht bewusst sind. Einer wachte auf in der Geschichte, dem Moment, als ein anderer Zenturion das Sperrnamen an Jesus' Seite hineintat. Dann als Jesus dann schrie und sprach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Geist aufgab und starb. Der Hauptmann, der da stand, der hat einen kurzen Moment, wo er aufwachte. Im Johannesevangelium steht, er sagte, wahrlich, er war wirklich der Sohn Gottes. Er ist es. Und er lebt heute. Und an diesem kommenden Sonntag, an diesem Ostersonntag in unserem Gottesdienst um 10 Uhr, werde ich zum Thema sprechen, warum ich an Jesus glaube. Ich habe euch einige Gründe, warum ich an Jesus glaube. Warum es sich lohnt, an ihn zu glauben in der heutigen Zeit mehr denn je. Halleluja, ist das Klügste, was man machen kann. Das Beste, was man machen kann, ist ein offenes Herz, offene Armen, die Hände zu gebrauchen, die wir nun frei haben. Jesus hatte sie nicht am Kreuz. Wir haben sie frei, um Menschen zu umarmen. Füße haben wir, um auf Menschen zuzugehen, Gemeinschaft zu haben. Hände haben wir auch, um für andere zu beten, Hand aufzulegen, damit sie geheilt werden. Wir können zu Menschen gehen mit unseren Füßen und sie segnen. Sie segnen mit Gütern und mit Geld und mit was weiß auch ich, was Gott uns gegeben hat. Wir können auf andere zugehen wie die 70 Jünger, gebieten den Dämonen und die bösen Geister und die Bedrückungen, Beherrschungen und Ängste dieser Welt von Menschen freizusetzen. Das kannst du tun. Dazu ging er ans Kreuz. Halleluja. Amen. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Hilf uns, diese Botschaft in unsere Welt hinauszutragen. Für alle Zeiten hindurch. Amen.